Deutschlandfunk. Freistil.
1932 war es die Sensation auf der Berliner Funkausstellung, das Autoradio. Es verknüpfte zwei noch relativ junge technische Erfindungen unmittelbar vor deren Durchbruch zur industriellen Massenware. Auto und Radio bildeten fortan eine Symbiose. Das Radio brachte Unterhaltung und Information ins Fahrzeug. Die automobile Nutzung wirkte sich auf die Entwicklung von Radiogeräten und Radioprogrammen aus. Das Autoradio wurde vom Luxus zum Standard. Heute ist aus dem einfachen Empfangsgerät von früher ein digitales Infotainment-System geworden.
Mein Vater hatte ein Autoradio mit einer Marke, die es heute nicht mehr gibt, nämlich Becker Mexico hieß das, mit dem ersten automatischen Suchlauf. Da musste man auf so eine Taste drücken und dann machte das Klack und dann kam der nächste Sender und wenn man nochmal drauf drückte, wieder Klack. Und das war super toll. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe ja so eine Zuneigung zu alten Autos und ich habe genau dieses Radio in einem meiner Autos.
Mein erstes Auto war ein gelber Käfer und in diesem gelben Käfer war ein uraltes Radio mit Kassettenteil. Und das Tolle war, wenn diese Kassette zu Ende war und man wollte, dass sie rauskam, dann sprang die einem entgegen. Das heißt, man musste die in der Luft fangen, sonst lag die irgendwo auf dem Boden, was natürlich wahnsinnig gefährlich war während der Fahrt. Also konnte man nur Kassettenwechsel und Musikwechsel bei einer Ampel machen, also wenn man stand oder wenn man losfahren wollte. Ansonsten war das hochgefährlich. Und deswegen weiß ich das noch genau, wie ich dann auch unheimlich gut wurde empfangen dieser Kassette. So aus der Luft, zupp, habe ich die in der Hand gehabt.
Mein erstes Autoradio war ein Telefunken. Das war ein sogenanntes Kombiradio, das man mit einer Halterung in einen uralten VW-Käfer von unten reinklemmen konnte. Und dann konnte man also dieses Radio, das wurde dann auch beleuchtet von dem Bordnetz, von dem Volkswagen, dem alten Käfer, konnte man dort spielen lassen über eine Antenne. Und wenn man es herausnahm, dann konnte man es mitnehmen, was weiß ich, irgendwo an den Strand oder irgendwo so. Ah, das war das erste, ja. Das habe ich heute noch. Das habe ich aufgehoben, steht bei mir im Badezimmer und läuft noch.
Erinnern Sie sich auch an Ihr erstes Autoradio? An die Drehknöpfe? Die mühsame Sendersuche während der Fahrt? Die Musikkassette mit den Lieblingsliedern, die im Schlitz unter der OKW-Anzeige verschwand? Oder zumindest an Ihr erstes Autoradio-Erlebnis, vielleicht als Kind, hinten im Fond in Opas altem Ford Granada. Irgendwo auf einer langen Fahrt zwischen Zuhause und Italien, zwischen Frankfurt und Inntal-Dreieck.
Audiomobil. Eine kleine Kulturgeschichte des Autoradios. Ein Feature von Roland Söker.
Das Auto. Mal Sehnsuchtsmaschine, mal Transportmittel auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Mal Kultobjekt, mal Ärgernis. Freiheitssymbol, wenn wir auf einer freien Autobahn der Sonne entgegen in den Urlaub fahren. Freiheitskiller, wenn wir auf einer verstopften Straße im Stau stehen.
Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer noch geschieht, du bist dabei. Schalt dein Radio ein.
Schalt dein Radio ein.
Schalt dein Radio ein.
Das Radio? Draht zur Welt, täglicher Begleiter, das nach wie vor schnellste Informationsmedium, Kino im Kopf. Entspannend, wenn der richtige Sender läuft, nervig, wenn's der falsche ist.
Radan, radan.
Das Auto und das Radio. Zwei Erfindungen, die sich gefunden haben.
Ja, die beiden kombinieren sich einfach zu einer der wunderbarsten Unterhaltungstechniken, die das 20. Jahrhundert erfunden hat, nämlich das durch die Landschaft fahren mit dem Auto. Wir wissen ja, dass die meisten Autofahrten nicht beruflich verursacht sind, sondern private Fahrten sind und dabei kann man dann Radio hören. Man kann sich unterhalten und kann das zu einem ganzen Erlebnis-Package richtig zusammenfassen. Insofern passen die beiden wunderbar zusammen. Es sind Erlebnistechniken, die sich perfekt ergänzen.
Was wünschen Sie zu hören? Mailand? Paris?
Monsieur Chemelin, le célèbre boxeur allemand, a gagné.
London?
And sing it not be real. I couldn't sing a gay song.
Laupunkt, weitreichend. Laupunkt, scharftrennend. Laupunkt, klangschön. Was die Welt funkt, hör mit Laupunkt.
Als die ersten Autoradios kamen, da konnte man durchaus noch Radio Moskau hören und London hören und Rom hören. Und da kommen so zwei Abenteuer zusammen. Das eine Abenteuer ist, ins Salzkammergut zu fahren, und das wurde wochenlang geplant, und wo sind die Tankstellen und all diese Dinge. Und dann auch noch dabei Radio hören, das war einfach der Gipfel des Genusses. Es war ein Abenteuer.
Vor einer unscheinbaren alten Werkstatt in Hahn bei Düsseldorf steht ein Porsche 911. Obwohl der Wagen 25 Jahre alt ist, glänzt die diamantblaue Metallic-Lackierung, als ob der Wagen gerade erst die Fabrik verlassen hat. Der Fahrer ist ein jugendlich wirkender älterer Herr mit sportlichem Käppi.
Ja, das ist ein super Porsche. Das ist das berühmte Jubiläumsmodell von 87. Das wurde 875 Mal gebaut. Das ist ein echtes Sammlerauto.
Und jetzt geht es worum? Um das Autoradio?
Das Autoradio, das ist nicht so ganz original. Das ist ein sehr gutes Becker-Radio. Schauen Sie mal, wir haben hier eins gefunden. Becker, Porsche, wo oben die Kassetten reinkommen und so. Und der passt genau zum Baujahr.
Ja, die Porsche-Leute wollen halt auf dem Gerät Porsche stehen haben.
Ja. Nicht Becker.
Ja, ja, nee, natürlich. Auch nichts anderes. Es muss Porsche draufstehen.
Ja, ja, aber es ist eben ein gutes Becker-Radio. Das ist in den Kontakten innen drin Gold überzogen und also super Qualität. Und alle anderen Radios, das ist eben nur so ein Plastikzeug. Nicht? Also wir wollen das Richtige haben.
Um das passende Autoradio für seinen seltenen Porsche zu finden, ist Ralf Schulz-Petersen extra zu Rainer Königs gekommen. Er ist der Spezialist für alte Autoradios.
Ich habe die so nach und nach in den 30 Jahren aufgekauft. Viele Firmen haben geschlossen, haben mir das Material zur Verfügung gestellt, sodass man die auch wieder schön restaurieren kann. Also es gibt eigentlich fast alles noch zu kaufen, auch alle Ersatzteile. Nur das Problem ist, es kann keiner mehr reparieren. Man ist ja ein richtiger Exot geworden, weil die jungen Leute wissen nicht, wie eine Röhre funktioniert, wie ein Suchloch funktioniert. Also es ist wirklich kritisch. Also meine Mitarbeiter, die werden auch immer älter und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Nachwuchs.
Und so muss Rainer Königs, ein gemütlicher Typ mit der beruhigenden Ausstrahlung eines Teddybären, die meisten Autoradios allein restaurieren. Ein Gerät für Ralf Schulz-Petersens Porsche hat er zwar nicht auf Lager, aber nach ein paar Telefonaten bei einem befreundeten Kollegen ganz in der Nähe aufgestöbert.
Ich habe alles geregelt. Also,
ja, mein Lieber.
Der ist Spezialist ja für diese modernen Sachen. Ja,
ah, super.
Und ich mache nur diese Uralt-Sachen. Der ruft dich an und dann fährst du nach Baumberg.
Gut.
Das Ding gibt sie ihm.
Und das ist die Codekarte. Das kommt zum Einbauen. Und mehr braucht er nicht.
Mehr braucht er nicht. Ich lege vorsichtshalber nochmal einen Steckersatz dabei.
Super.
Aber der ist zu Hause auch gut aus.
Ja, ich kann ja ihm alles da lassen. Und dieses Ding lasse ich ihm auch da.
Genau, und Abrechnung mal später.
Autosammler Ralf Schulz-Petersen kennt Rainer König schon lange. Der braungebrannte Sunnyboy mit deutsch-dänischen Wurzeln hat früher in Peru gelebt und dort mal einen Mercedes 300 restauriert. Den Typ Staatskarosse, in der auch Konrad Adenauer in den 50er Jahren chauffiert wurde. Mit dem kaputten Autoradio kam er damals allerdings nicht zurecht.
Den habe ich mit hierher geschleppt und da hat er diese alte Ding wieder zum Laufen gebracht. Das war unglaublich. Die Röhren, eine ganze Riesenkiste unter dem Beifahrersitz, da sind die Röhren drin und wenn sie einschalten, nach 2-3 Minuten sind die warm und dann fängt das Radio an zu spielen. Das passt genau, das ist auch das richtige Radio, was damals Mercedes dazu gebaut hat und das finde ich großartig.
Das sind hier die Radios, da hatte unter anderem auch eins der Konrad Adenauer damals in seinem Fahrzeug, das Becker Nürburg, sogar mit magischem Auge. Also das ist diese Anzeigeröhre, die die Feldstärke anzeigt. Das kennt man von früher noch. Ist wie so ein kleiner Fächer drin. So ein Radio hat 1951 1150 Mark gekostet. Also bei diesen Autos ist es oft so, dass die Radios noch vorhanden sind, weil sonst hätte man ein Riesenloch im Armaturenbrett. Bei anderen Autos, wo man es so ausbauen konnte und durch was anderes ersetzen konnte, die sind meistens weggekommen.
Und das sind dann jetzt eher die größeren Raritäten bei.
Richtig, genau. Ja. Die Sachen, die man einfach so belanglos weggeworfen hat, weil sie keiner reparieren konnte oder weil es zu teuer war, die sind jetzt gesucht.
Vor rund 20 Jahren hat Rainer König sein Fernsehfachgeschäft aufgegeben und macht seither in alten Autoradios. Nebenbei hat er sich in einer früheren Textilwerkstatt ein privates Autoradiomuseum eingerichtet. Bis unter die Decke türmen sich die Radiogeräte. Manche verschnörkelt und chromverziert, manche dezent und mattschwarz. Zum Teil zur Schau gestellt in Glasvitrinen, zum Teil einfach in Regalen aufeinander gestapelt. An den Wänden leuchtende Schriftzüge und bunte Plakate aus verschiedenen Epochen. Diese Halle ist der richtige Ort für eine Zeitreise, bis zurück in die 30er Jahre.
Ist denn der Mond so blau geworden? Ist es die Sonne hoch im Norden?
Es ist nicht der Mond. blau und auch nicht die Sonne, das weiß ich genau.
Ich bin das Zeichen, zu dem man alles funkt, denn ich heiße Blaupunkt, Blaupunkt, Blaupunkt.
Und zwar ist das hier die Nummer 62 von Blaupunkt, also eigentlich so das erste europäische Autoradio, das AS5. Und es besteht aus einem Fernbedienteil und dem Grundgerät. Und zwar arbeitet das noch mit einem Umformer. Da ist ein Elektromotor, der die Hochspannung erzeugt. Also die 300 Volt, die das Radio braucht.
Unter den Superhead-Empfängern ist übrigens ein Automobilempfänger interessant, der dazu bestimmt ist, in den Kraftwagen fest eingebaut zu werden. Die Stromlieferung für diesen von den Idealwerken gebauten Autoempfänger übernimmt die in jedem Wagen befindliche Starterbatterie.
Die Radios der damaligen Idealwerke kamen unter dem Markennamen Blaupunkt in den Handel. Das erste Blaupunkt-Autoradio kostete ein Drittel eines Kleinwagens. Unter dem Sitz war ein schwerer Kasten mit den Röhren versteckt. Vorn am Armaturenbrett war ein kleines Bedienteil angebracht, das durch einen dicken Baudenzug mit dem Empfänger verbunden war. Nur 400 Stück wurden vom ersten Autoradio gebaut. Es folgten weitere Hersteller und Modelle. Rainer Königs hat gleich mehrere Autoradios aus der Frühzeit in seiner Sammlung.
Das sind also noch Bedienteile von Vorkriegsradios der 30er Jahre. Da sieht man mal die Vielfalt, so zum Teil im Art Deco-Stil, so tropfenförmig, immer an das entsprechende Auto angepasst. Auch mal so ein bisschen bonbonfarbene Knöpfe, mal schwarze Knöpfe. Es muss ja zum Gesamtkunstwerk-Auto passen.
Jeder bessere Mann schafft ein Auto sich an, denn das ist doch der höchste Schick. Und so tat ich es auch, stotternd wie es der Brauch, und jetzt fühle ich das wahre Glück. Ich fahre in meiner kleinen Limousine, sonntags ins Grüne, mit der Marie.
Bei den ersten Radios war das noch mehr Abenteuer, das gilt aber auch für die ersten Autos, das waren auch Abenteuerspielzeuge. Und das Interessanteste am ersten Auto war es, überhaupt zum Laufen zu bringen, das war der Triumph, und dann fuhr man ein bisschen damit rum. Und ähnlich muss man sich das mit den ersten Radios vorstellen. Es ging darum, irgendeinen Sender zu kriegen, und der Triumph war groß, wenn man ihn bekam und dann auch noch fahrend bekam.
Ulrich Wengenroth ist Technikhistoriker am Deutschen Museum in München. Das Büro des schlagsigen Professors ist nicht weit entfernt von technischen Schaustücken aus aller Welt. Wann aber das allererste Autoradio gebaut wurde, kann auch er nicht genau sagen. In den USA verbreiteten sie sich in den 30er Jahren aber viel schneller als in Deutschland. Auch die Förderung von Volksempfängern und Volksmotorisierung durch die Nationalsozialisten änderte daran zunächst wenig.
Nein, ich glaube, der Nationalsozialismus hat zwar eine sehr kräftige Radiopolitik gemacht, das ist ja bekannt, Goebbels über das Radio, wenn wir die Leute am Radio haben, dann haben wir sie, aber das Autoradio spielte einfach keine Rolle. Das lag daran, dass Deutschland, das Deutsche Reich in der Automobilisierung hoffnungslos zurücklag gegenüber Frankreich, gegenüber England, von den USA gar nicht zu reden. Also die paar Hanseln, die ein Auto hatten und dann noch das Geld für ein Autoradio, die lohnten die Propaganda nicht.
In den 30er Jahren war es eigentlich nicht so üblich, dass man ein Autoradio hatte in Deutschland, weil man konnte mit diesen Radios sehr weit entfernte Sender hören. Und Adolf Hitler wollte ja nicht, dass die Leute gut informiert sind, und deswegen hatte man das normal nicht. Man musste schon ein bisschen Beziehung haben, dass man so ein Radio 1939 im Auto hatte.
Nur wenige dieser Vorkriegsradios haben bis heute überlebt. Manche sogar länger als das dazugehörige Auto.
Und hier unten habe ich sogar noch ein original verpacktes Körting-Autoradio von 1939. Der Erstbesitzer konnte es nicht mehr einbauen, weil im Krieg das Auto beschlagnahmt wurde. Der Horsch wurde beschlagnahmt und das Radio ist übrig geblieben. Und das ist im Karton noch drin, noch nie rausgenommen worden. Und es ist natürlich eine tolle Sache, dass man sowas noch neu hat. Ja, dem Besitzer ist es nicht gelungen, nach dem Krieg in seinem neuen Fahrzeug dieses Riesenradio wieder einzubauen. Deswegen ist es erhalten geblieben. Sonst wäre es ja auch nicht mehr da, ja.
Nach dem Krieg begann die Fertigung von Autoradios nur ganz langsam, geradezu improvisiert.
Das ist das erste Becker-Autoradio, das Autophon, ist also quasi noch handgefertigt. Man hat Kriegsmaterialien genommen und hat daraus Autoradios gezaubert. Man sieht, die Skala ist noch handgezeichnet und die Gehäuse sind aus Alu gegossen. Das waren wahrscheinlich mal Helme oder sonstige Kriegsmaterialien. Und auch die Röhren, die da drin sind, die waren auch schon mal in irgendwelchen Panzerfunkgeräten drin. Also Recyclingradios oder Notradios waren das.
Doch schon bald darauf setzte das Wirtschaftswunder ein. Und als mit dem VW Käfer das erste Massenauto in Deutschland im Minutentakt von den Bändern lief, begann auch bei den Radioherstellern die Produktion in größeren Auflagen.
Und dann haben wir hier oben 50 verschiedene Britzelkäferradios. Also jeder deutsche Hersteller hat versucht, bei VW Fuß zu fassen und hat, wenn er Materialien hatte, Autoradios gebaut. Telefunken, Löwe, Opta, Blaupunkt, Becker, Siemens, Philips, alle haben mitgemischt.
Aber die haben immer die gleiche charakteristische Form.
Richtig, die wurden hinter das Armaturenbrett gestellt. Man sah nur dieses Oval rausgucken. Zum Teil sind die auch, wie zum Beispiel das Becker oder das Philips-Gerät, die konnte man auch mit einem Griff rausnehmen und dann in die gute Stube stellen oder in der Küche, weil die liefen auch mit 220 Volt. Man hat ja nicht viel Geld, man hat diese Radios auch nicht so bezahlen können. So hatte man ein Küchenradio und ein Autoradio und ein Urlaubsradio. Also das waren die sogenannten Kombiradios, die dann so 49,50 aufkamen.
Und teilweise haben die auch ein großes Instrument in der Mitte.
Richtig, also man hat zum Beispiel bei dem Bäckerradio hat man die Uhr in das Radio eingesetzt. Die war eh da und dann hat man die nur umbauen brauchen. Dann hat man ein Radio mit einer Uhr drin.
Verdrehte Welt. Das Auto war einheitlich, das Radio ganz individuell. Als dann immer mehr Käfer auf deutschen Straßen mit Radiogeräten umherkrabbelten, begannen auch die Radiosender, die neue Hörergruppe zu entdecken.
Gute Fahrt wünschen wir den Autoradiohörern und denen, die es werden wollen. Ihr Beifahrer ist heute Fritz Bentscher. Er unterhält Sie mit Musik und Plaudereien in unserer Sendung Gute Fahrt.
1959 startete zum Beispiel der Bayerische Rundfunk eine Sendung namens Gute Fahrt und Gute Reise. Das Urlaubs- und Transitland hatte schon sehr früh Probleme mit regelmäßigen Straßenverstopfungen und Sonntagsfahrern. Und so gab es auch schon die ersten Reportagen von Unfällen und Staus.
Nimm's Gas weg, lieber Autoradiohörer. Ein altes Sprichwort sagt, wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel. Ja, nur aber ein bisschen Musik. Das heißt vorher noch das Allerwichtigste. Wie sieht es zurzeit auf unseren Straßen aus? Bitte, Kollege Buschmann.
Sie sind Münchner Nummer, gell?
Wir sind Münchner, ja.
Und was hatten Sie für Eindruck, wie es gekommen ist?
Vor uns war die Sicht frei. Vor uns war ein Unibus von der Bundesbahn.
Ja.
Dann ein BMW, eine forsche Fahrerin, die uns schon vorher mal geschnitten hat, sauber. Aha. Und dann kam dieser Burgwart, dieser Berliner Wagen.
Ja.
Der hat die Sicht versperrt. Ich habe noch gesehen, wie der Unibus rausfuhr rechts und eine Warntafel umfuhr. Ne?
Ja, ja.
Und da sage ich, da vorhin passiert was. In diesem Augenblick kam der Burgwart rein und der Bremsweg war zu kurz.
Also wie üblich immer wieder, dass ein Springer da ist und dann müssen alle anderen bremsen und dadurch geschieht dann wieder der Unfall. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie bereit waren, uns eine Auskunft zu geben.
Bitte.
Vielen Dank.
Zuvor war es noch so, dass immer ein Mitarbeiter des ADAC am Sonntag, einen Nachmittag in der Sendung Gute Fahrt und Gute Reise ins Funkhaus gegangen ist und dann Verkehrsprognosen vorgelesen hat. Also es war wirklich im Vergleich zu heute Steinzeit des Verkehrsfunks.
Ja, wir können den Kraftfahrern einige Ratschläge geben. Unser erster Ratschlag wäre der, fahren Sie nicht alle zwischen 16 und 20 Uhr nach Hause. Sie kommen dann in die Hauptverkehrszeit hinein und gefährden sich und andere. Nehmen Sie doch das Abendbrot draußen ein und fahren Sie erst nach dem Abendbrot nach München. Sie kommen viel bequemer ans Ziel. Und ein sehr wichtiger Rat, den ich geben kann, etwas, worum wir die Kraftfahrer immer wieder bitten, benützen Sie nicht immer dieselben Straßen, wenn Sie ins Grüne fahren wollen. Es gibt viele schöne Straßen, die nicht so bekannt sind. Sie kommen auf diesen Straßen viel besser heim als auf den Hauptverkehrsstraßen.
Meine Damen und Herren, am kommenden Freitagabend hält der Bayerische Rundfunk auch in diesem Jahr wieder an den 5 Wochenendnächten der Hauptreisezeit einen Sonderservice für Urlauber bereit. Unser erstes Hörfunkprogramm schaltet sich aus dem üblichen ARD-Nachtprogramm aus und bringt stattdessen zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr die Sendung mit Musik in den Süden.
Wo man dann die ganze Nacht von Freitag auf Samstag auch hier im ADAC gesessen ist und Verkehrsmeldungen, Verkehrslage an den Grenzen nach Österreich, nach Ungarn gemeldet hat. Denn damals war das wirklich noch spannend, auch wenn man nach Italien gefahren ist. Heute fahre ich von München über den Brenner hinüber, ohne überhaupt stehen zu bleiben. Damals an jeder Grenze Pässe raus, Personalausweise raus, anschauen, Stau ohne Ende. Und das ging damals auch während der ganzen Nacht.
Die Tendenz dieser Sendungen ist, den Autofahrer
einmal vom Studio aus zu begleiten, vom Norden in den Süden, zum anderen aber ihn direkt zu begleiten. Es sind immer Reporter unterwegs, die im Zug der Autofahrer mitfahren. Wir wollen also dem Autofahrer, der uns hört, einen direkten Eindruck von dem geben, was er selber erlebt.
Sicher haben eine Menge Hörer zu Hause und nicht in ihrem Fahrzeug die ersten Programme für Autofahrer gehört. Denn nur ein kleiner Teil der Autofahrer hatte ein Radio im Auto. Das wollte man Ende der 60er Jahre ändern.
Sicher bin ich mir aber, dass viele von Ihnen uns jetzt gerade im Auto hören, im Auto über Autoradio. Wenn das der Fall ist, dann gehören Sie zu den fortschrittlichen 4 Millionen Deutschen, denn nur 4 von 12 Millionen Autofahrern besitzen ein Autoradio. Um die restlichen 2/3 geht es ab heute, denn bis zum 10. Mai veranstaltet der Allgemeine Deutsche Automobilclub in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Rundfunk und Fernsehen die erste deutsche Autoradio-Woche. Herr Kaiser, was haben Sie sich im ADAC ausgedacht, um eine Woche lang für das Autoradio Propaganda zu machen?
Ja, weil wir der Meinung sind, dass auch alle Autofahrer, die schon ein Radio im Wagen haben, vielleicht das Radio nicht immer anmachen, haben wir uns eine Autoradiokarte ausgedacht im Brieftaschenformat. Die kann man entweder vorne hinkleben oder man kann sie einstecken, wo alle deutschen Sender mit den Kilohertzzahlen angegeben sind. Das heißt, wenn einer nun wegen mir von Karlsruhe über München nach Salzburg fährt, dann ist genau die Zahl angegeben, auf der er diesen Sender empfangen kann.
Ob die Autoradio-Woche einschlägigen Erfolg hatte, ist nicht überliefert. Der heute kompliziert anmutende Empfang der Radiosender war in Deutschland aber technisch sehr fortschrittlich. Das Zauberwort lautete UKW, die Ultrakurzwelle.
Die schnelle Verbreitung des UKW-Radios in Deutschland, das ist eine listige Geschichte, denn eigentlich wollten die siegreichen Alliierten Deutschland bestrafen nach dem Zweiten Weltkrieg und haben diesem neuen Land ganz wenig Mittelwellenfrequenzen zugeteilt. Und dadurch mussten die deutschen Sender früher als die Sender anderer Länder auf das neue UKW ausweichen. Das war ein Segen für die Radioindustrie in Deutschland, denn dadurch hatten die deutschen Radiohersteller sehr schnell leistungsfähige UKW-Geräte, die sie anbieten konnten, denn der heimische Markt hat sie gekauft und die Qualität war auch besser, während das Ausland, auch die USA, noch lange ihre nette Musik mit Mittelwellenradios hört und die Qualität war gar nicht so gut.
Etwa zeitgleich mit der Einführung flächendeckender UKW-Versorgung brachte dann eine weitere technische Entwicklung den endgültigen Durchbruch des Autoradios.
Man brauchte einfach Transistorradios, denn mit einem Röhrenradio im Auto wurde man nicht lange glücklich. Das Ding braucht furchtbar viel Strom, sehr komplizierte Elektrik. Das machte keinen Spaß, das war Abenteuer. Aber mit dem Transistorradio, das wir ja kennen als kleines Kofferradio, und in der Tat waren sehr viele erste Autoradios keine Einbauradios, sondern Kofferradios, die mit einer kleinen Schnappkonsole unter das Armaturenbrett geklemmt wurden. Also das sind die großen Hilfsmittel, um das allgemeine Autoradio überhaupt das zu verbreiten.
Mit der Massenfertigung der kompakten Transistorradios konnte auch das Autoradio standardisiert werden. Es verschwand im sogenannten Normschacht im Armaturenbrett. Nicht mehr viele Radiomodelle für einen Autotyp, wie zuvor beim Käfer, sondern ein Autoradiotyp für viele Automodelle. Nur noch die Blende an der Vorderseite des Radios wurde dem jeweiligen Wagentyp angepasst.
Blaupunkt hat mehr Radios gebaut, die man so allround verwenden kann. Das heißt, sie unterscheiden sich nur durch die Blende, aber es ist immer ein ähnliches Grundgerät. Und wenn man jetzt eine Borgward-Blende drauf macht, ist es ein Borgward-Radio. Wenn man eine Mercedes-Blende drauf macht, ist es ein Mercedes-Radio.
Die Blenden sind dann jeweils so in dem Stil, die Knöpfe sind dann entsprechend der Fahrzeuge.
Richtig, ja. Also bei Mercedes dann Chrom, Schwarz, Holz und bei Borgward Elfenbeinfarben. Also alles immer zum Interieur passend.
Mit Blaupunkt hört ihr ungestört aus aller Welt, was euch gefällt. Ein kluges Wort vom fernsten Ort. Spiel und Gesang mit schönem Klang. Musik betört euch ungetrübt und ungestört. Mit Blaupunkt hört.
Und dann haben wir hier drüben die ersten Quick-Out-Radios. Das sind also Radios, die man in so eine Halterung reinsteckt. Und man konnte die rausziehen. Es gab auch eine Ledertasche dazu, dass man die so als Strandradio benutzen konnte. Die lagen meistens so bei 150 Mark, es war so bezahlbar. Und es gab aber auch große Kofferradios, die musste man unter das Armaturenbrett bauen. Nur, das wurden dann natürlich auch irgendwann mal Radios, die zu geschossen wurden bei einem Unfall. Also die wurden dann auch irgendwann mal verboten, weil die sich aus der Halterung gelöst haben und dann wurden sie zum Wurfgeschoss. Round, round, get around, I get around, yeah, get
around, round, round, I get around, I get around. Radio reichte bald nicht mehr. Der moderne Autofahrer wollte seine Lieblingsmusik hören können. Und so erhielten bald auch andere Geräte Einzug ins Auto.
Damit fing es an, der sogenannte Philips Automignon, der Autoplattenspieler. Das war also quasi ein Plattenschlucker, kardanig aufgehangen und konnte man an normale handelsübliche Radios anschließen, also einfach einstecken.
Da konnte man eine Single-Schallplatte reinschieben?
Da konnte man die Heinz Rühmann oder den Rudolf Schock-Platte einstecken und spielte normal ab mit einem hohen Gewicht, also der Ton war relativ schwer. Dadurch gab es wenig Schwankungen, nur die Platte war natürlich für andere Geräte verdorben danach.
Die empfindliche Vinylschallplatte entpuppte sich schnell als nicht so ganz optimaler Tonträger fürs Auto. Spätestens, wenn man die Lieblingsplatte einmal auf der Hutablage in der Sonne liegen ließ und die gewellte Scheibe anschließend nicht mehr in den Schlitz des Automignon passte. In den 70er Jahren lief ihr die neu entwickelte Kompaktkassette schnell den Rang ab. Schon bald war der Kassettenrekorder in das Radio integriert und wurde zum Standard. Nicht durchsetzen konnte sich dagegen zunächst der Bildschirm im Auto.
Dann haben wir hier unten Autofernseher für die noblen, großen Mercedes 600er und so weiter. Die hatten hinten eine Halterung und da konnte man Fernsehen gucken.
Aber mit Bildschirmen, die so groß sind wie heute die iPod.
Richtig, genau. Mit dem klassischen 12-Zentimeter Bildschirm.
Nur die wenigsten hatten jedoch damals ein solches Mäusekino im Auto. Das Radio war dagegen unverzichtbarer Staubegleiter. Und irgendwann kam der Gedanke auf, wenn fast alle eins haben, kann man es vielleicht auch nutzen, um Staus zu verhindern.
Deutschlandfunk zur Verkehrslage meldet die Polizei Hessen A7 von Fulda in Richtung Kassel. Zwischen Homberg-Efze und Melsungen 5 Kilometer Stau nach Unfall.
Der Verkehrsfunk wurde uns sozusagen hinterhergeworfen. Es gab bereits in den 60er Jahren Verkehrsmeldungen, anfangs nur wenige, das verdichtete sich dann aber und für die ARD-Anstalten war das ein unerwünschtes Programmstück. Es hat nach ihrer Meinung das Programm zerstört und darum wollten sie das gerne loswerden. Und da haben sie dann an den Deutschlandfunk gedacht, der ist ja 1963 gegründet worden und haben gesagt, das kann der Deutschlandfunk machen.
Werner Hinz, in den 70er Jahren der technische Direktor des Deutschlandfunks, wurde damit beauftragt, zusammen mit den Geräteherstellern ein akustisches Signal einzuführen, das die Verkehrsmeldung kennzeichnet.
Dann schlug einer aus dem Deutschlandfunk einen Dreiklang vor und der Mann vom Blaupunkt, der ging dann mit der Idee nach Hause, kam aber nach 2 Wochen wieder zu mir dann und sagte, also hören Sie mal, da sind ja die Fehlmeldungen so unglaublich, denn D-Dur-Dreiklänge sind fast in allem drin, sogar in der Sprache. Und dann spricht also der Apparat dauernd an, obwohl gar keine Verkehrsmeldungen da sind. Und dann habe ich das mal kurz nachgedacht und habe ihm dann ein Frequenzgemisch empfohlen. Und das dauerte nicht mehr als 10 Tage. Da kam er mit so einem Empfangsteil zurück und sagte, das Ding geht dufte. Und so war es und so blieb es dann bis heute.
Der Hinz-Triller war erfunden. Jener schrille Piepston, der seit Jahrzehnten am Anfang und am Ende jeder Verkehrsmeldung, egal in welcher Radiowelle, erklingt. Und damit die Übertragung von ARI, der Autofahrer-Rundfunkinformation, die die entsprechend ausgerüsteten Geräte veranlasst, die Lautstärke anzuheben oder von Kassette auf Radio umzuschalten, wenn wieder einmal ein wichtiger Verkehrshinweis gemeldet wird.
Deutschlandfunk, 14.34 Uhr, die Verkehrslage. Vorsicht auf der A4 Köln-Olpe, zwischen Overath und Untereschbach liegt ein Bett auf der Fahrbahn.
Der Hinz-Triller blieb ein deutschlandweiter Standard. Auch als den regionalen Sendern allmählich klar wurde, dass Verkehrsmeldungen die Hörer nicht vertrieben, sondern zusätzliche Hörer brachten. Am konsequentesten setzte diese Erkenntnis wohl der Bayerische Rundfunk um, der am 1. April 1971 die erste Autofahrer-Servicewelle in Betrieb nahm.
Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem dritten Programm. Bayern 3, die Servicewelle von Radio München.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser ersten Sendung des Bayerischen Rundfunks auf seiner Servicewelle.
Generationen deutscher Familien dürften die markante Senderkennung mit einer Urlaubsfahrt in Richtung Alpen oder Adria in Verbindung bringen. Und selbst bei Deutschlands Komikern wurde das Erkennungszeichen von Bayern 3 in leicht abgewandelter Form zum Gestaltungselement im Sketch.
Hier ist die Autoservice-Welle mit aktuellen Meldungen über den Straßenverkehr. Auf dem Weg von Antequera ist der Ponelaxa Seil, Tletterket, Lau und Zuckel Arba Durarp, ist die Straße von Gibraltar wegen Überschwemmung gesperrt. Den Autofahrern wird empfohlen, das Höhenruder einzuschalten.
Sie hören Verkehrsnachrichten. Wie der ADAC mitteilt, beträgt der Autorückstau nach München am Wochenende zurzeit etwa 25 Kilometer. Im Jahre 1990 seien es 150 Kilometer und für die Jahrtausendwende müsse mit 800 Kilometern gerechnet werden. Für diesen Fall empfiehlt das Bundesamt für Verkehr die Nebenstraßen über Kalkutta.
Wir haben im Radio immer einen Sender drin und wird ein Stau gemeldet, fahren wir gleich hin. Aber wenn man richtig was erleben will, da darf man nicht sparen, da muss man Samstag fahren, wenn alle fahren.
Sehr bald haben aber Verkehrsforscher herausgefunden, dass viele Leute es gerade interessant fanden, im größten Verkehrsstau des Urlaubsverkehrs zu stehen und lange darüber berichtet haben, warst du auch dabei, 20 Kilometer da und so weiter, oder hingefahren sind, um zu gucken.
1.25 Uhr gleich, 5 Minuten vor halb zwei, die nächste Verkehrsmeldung, kein Witz, wohlgemerkt. Vorsicht auf der B465 Leutkirch-Biberach in beiden Richtungen, zwischen Leutkirch und Arnach läuft bzw. hüpft ein Känguru auf der Fahrbahn.
Durch den Erfolg von Bayern 3 angespornt, richteten auch die anderen Rundfunkanstalten nach und nach Servicewellen ein. Allerdings waren aktuelle Verkehrsmeldungen anfangs ein mühsames Geschäft, erinnert sich Alfred Zerban, der erste Leiter der Verkehrsredaktion von WDR 2.
Man kann es sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass die Polizei zu Anfang mit den Verkehrsinformationen gar nicht rausrückte. Die haben die irgendwie als geheime Kommandosache behandelt. Ein Reporter des WDR hatte dann die Idee, den Polizeifunk abzuhören. Der setzte sich aufs Dach, wie man das nannte, das war die oberste Etage des Funkhauses am Wagraffplatz, hörte den Polizeifunk ab und machte daraus Meldungen. Dann schickte man Übertragungswagen an die Autobahn, die kamen immer an, wenn der Verkehr weg war, nicht? Das ging auch nicht.
Erst nach und nach wurde ein flächendeckendes Netz von Meldestellen eingerichtet. Durch die technischen Entwicklungen wie dem beschriebenen ARI gelang es bald, akute Gefahren unmittelbar zu melden, was allerdings wieder unerfreuliche Auswirkungen auf das Radioprogramm hatte.
Die Geisterfahrer geisterten immer in Bayern rum und in der übrigen Republik wunderte man sich, was haben die Bayern denn bloß mit ihren Geisterfahrern, wer ist denn das eigentlich? Bis sich dann herausstellte, dass es die auch in Nordrhein-Westfalen gab und dass dadurch Unfälle entstanden. Und dann hieß es ja, das müssen wir doch dringend melden. Und das führte nun leider dazu, dass dauernd diese Geisterfahrermeldung, zum Teil, glaube ich, machte sich das Publikum auch Spaß daran, uns zu informieren und sagten, hier kommt mir einer auf der Autobahn entgegen. Und dann stand alles still und jeder gab sofort die Meldung frei, nicht? Es wurden Interviews unterbrochen und so weiter. Das war schlimm.
WDR 2. Verkehrsservice.
A2 Dortmund Richtung Hannover. Die Polizei bremst dort den Verkehr, um Geldscheine aufzusammeln, die Bankräuber auf ihrer Flucht aus dem Fenster geworfen haben.
Mach das Radio an und dreh richtig laut.
Wir haben Forschung gemacht durch eine Fahrsimulation auf Strecken, die man sich so vorstellen muss, als würde man nachts auf der Autobahn fahren. Da neigt der Organismus, wenn so wenig Reize auf einen einströmen, doch eher dazu, schläfrig zu werden. Und wenn man in so einer Situation Musik hört, gegebenenfalls sogar in größerer Lautstärke, kann man dann bei einem Versuch einer Vollbremsung Verkürzungen des Bremswegs bis zu 3 Metern bei 100 km/h feststellen. Die Reaktionszeit dadurch, dass mehr Impulse durch die Musik auf einen einströmen, erzeugt eine Aktivierung, also so eine größere Erregung des Körpers, und die verbessert unsere Reaktionszeit.
Günther Rötter, Musikwissenschaftler an der Uni Dortmund, erforscht seit Anfang der 80er Jahre die Wirkung der Musik aufs Autofahren. Das Ergebnis seiner Forschung? Die Fahrsituation ist entscheidend, wie sich die Musik auf das Fahrverhalten auswirkt.
wenn die Verkehrssituation schon genug Reize aufweist, wie im hektischen Stadtverkehr, dann ist unser Leistungsverhalten auf einem optimalen Niveau. Wenn dann die Musik noch hinzukommt, vor allem laute Musik, dann wird Musik hören zu einer Gefahr. Die Reaktionszeit verlangsamt sich, man ist überaktiviert, sagt man, und das kann durchaus zu Unfällen führen durch Musik.
Raus aus der Bar und weg in ihrem roten Kassett.
Es ist öfter versucht worden, CDs zusammenzustellen mit idealer Musik zum Autofahren, aber das ist Unsinn. Fahrsituation und persönliche Präferenzen des Fahrers sind entscheidend, sodass es keine ideale Musik zum Autofahren geben kann.
Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus?
Schlager ist ein sehr kritischer Fall, denn wir sind einmal mit der emotionalen Seite der Musik befasst. Und wenn dann noch das Verstehen von Text hinzukommt, dann wird noch mehr Aufmerksamkeitskapazität vom Gehirn beschlagnahmt, sodass für die Verkehrssituation nur noch sozusagen wenig Platz ist. Nachrichten liegen so in der Wirkung dazwischen, da haben wir ja keine emotionale Beteiligung, aber immerhin müssen wir uns mit den Inhalten auseinandersetzen. Bei klassischer Musik haben wir plötzlich längere Reaktionszeiten und merkwürdige Dinge gefunden. Und das schreiben wir aber nicht der Eigenschaft dieser klassischen Musik zu, sondern dass Klassikhörer ein anderer Typ von Fahrer sind. Bei Klassik haben wir übrigens noch einen weiteren Faktor, und zwar die Popmusik ist eine Musik, die eigentlich immer gleich laut ist. Also die Dynamik ist gleich. Klassische Musik ist mal leise, mal laut, mal ist sie unterm Fahrgeräusch, mal übertönt sie das Fahrgeräusch. Und dieses Verfolgenwollen der Musik, einmal durch die Komplexität und durch diese Dynamikschwankungen, das ist schon ein starker Ablenkungsfaktor.
Im Auto brauchen wir natürlich diese Soundtapete. Und deswegen ist auch meistens der gleiche Sender eingeschaltet, ohnehin etwas komprimierte Musik, dass es nicht so reizt. Ja. Und diese Soundtapete trägt uns gefühlsmäßig durch den Verkehr. Und das ist wie ein sanftes Beruhigungsmittel, das uns diesen Wahnsinn ganz gut überstehen lässt.
Das Bedürfnis der Autofahrer, leicht verdauliche Musik zu konsumieren, prägt bis heute die Radioprogramme ganz entscheidend. Englischsprachige Popmusik schwappte nämlich vor allem über die Autofahrerwellen nach Deutschland.
Mir ist zum ersten Mal in den USA aufgefallen, wie toll Radio sein kann, wenn man das richtig macht. Also ich habe zum Beispiel diese Country-Sender da sehr geliebt, weil die Musik gespielt haben, die kannte ich gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Und mir war deutsche Schlagerseligkeit immer nicht so mein Ding. Sagen wir das mal so. Ich habe mich doch eher so der Popmusik verpflichtet gefühlt und da fehlte mir schon ein bisschen was, ja.
Jan Hofer, heute Mr. Tagesschau im Fernsehen, begann seine Karriere als Radiomoderator bei der Europawelle Saar. Er moderierte damals unter anderem eine Sendung, die sich an eine besondere Gruppe der Kraftfahrer wendete.
Ich bin jeden Tag auf Achse, mal mit Gummi, mal mit Stahl. Dass mein Boss mir hinten drauf packt, das ist mir ganz egal. Ich mache meinen Job und weiß Gott, ich mach ihn gern.
Zum Beispiel gab es eine Sendung für Trucker, für Fernfahrer. Abends um 11 lief die und da wurde ganz gezielt die Problematik dieser Leute angesprochen mit Gästen. Und wir haben immer live gesendet von einer Raststätte für Fernfahrer. Es gab Trucker, die angerufen haben, die in den Raststätten dann vor Ort gewesen sind. Es gab Funktionäre, Experten, die über deren Problematik gesprochen haben, zum Beispiel darüber, wie das ist, wenn man im falschen Sitz zu lange sitzt oder was Falsches isst, weil das dann den Kreislauf belasten könnte oder sowas. Also das war eine Sendung rund um Fernfahrer.
Fern der Heimat, am Ende der Welt, suchst du einen Sender mit deiner Musik ein Stück zu Hause. Dass dir doch so fehlt,
steckt manchmal in einem Lied als Balsam für dein Gemüt.
Gerade nachts um 11 waren die Brummifahrer ein wichtiger Hörerkreis. Am Samstagmorgen war dagegen halb Deutschland mit dem Auto unterwegs. Oder hatte bei weit geöffneten Fahrzeugtüren das Radio beim wöchentlichen Autowaschen an.
Der WDR hatte damals auch irgendwo ein schlechtes Gewissen, weil wir immerhin auf 20.000 Verkehrstote per annum steuerten. Da musste was getan werden. So haben wir eine Quiz-Sendung entwickelt, die das vorausschauende Fahren proklamierte. Und es kam sehr gut an. Und dadurch entstand dann die Idee, am Samstagmorgen ausgerechnet, die Leute auch zu Hause waren und zuhören konnten, eine Sendung zu machen, in der also die Begeisterung für das Auto, die ja auch im Publikum vorhanden war, zum Ausdruck kam, aber ebenso natürlich die Gefahren, die mit dem Autofahren verbunden sind.
Freie Fahrt ins Wochenende.
Zum verkehrspolitischen Höhepunkt der Sendung Freie Fahrt ins Wochenend wurde ein Kommentar von Alfred Zerban zum Thema Tempo 30 in den Städten. Er löste seinerzeit ein gewaltiges Echo aus. Überall in Nordrhein-Westfalen gründeten sich Bürgerinitiativen und die Sendung begleitete die Entwicklung verkehrsberuhigter Viertel im Sendegebiet dauerhaft. Der akustische Höhepunkt der Sendung war aber jede Woche eine Testfahrt mit einem neuen Automodell.
Der Fahrbericht.
Passen Sie mal auf, was wir jetzt machen, meine Damen und Herren. Von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden und bald erreichen wir schon die Spitzengeschwindigkeit von über 200 Kilometer pro Stunde.
Das Auto wurde mit 4 Mikrofonen ausgestattet und wir hatten einen Techniker hinten drin, der das aussteuerte, sodass man also ein richtig gutes, volles Raumgeräusch auch hatte. Also man fühlte sich als Hörer schon mitgenommen.
Etwas mitgenommen klangen manchmal auch die Moderatoren, als es gegen Ende des Fahrberichts auf die Marterstrecke ging.
Wir haben alle möglichen Klappergeräusche hier. Eine sehr geringe Bodenhöhe, ne? Wir haben auch Schwierigkeiten, die Spur überhaupt zu halten. Jetzt ist der Gang rausgesprungen. Das ist überhaupt nicht toll.
Leute im Ruhrgebiet hörten das beim Wagenwaschen. Samstagmorgen war eine ideale Zeit, wunderbar. Und die Leute kamen darüber ins Gespräch. Hatten wir ein bestimmtes Auto und sagten, das ist aber nicht besonders gut. Dann sprach ein Nachbar den anderen an und sagte, hast du gehört? Oh, keine gute Karre, die du da hast.
Eigentlich warteten die Hörer aber nicht auf das Testurteil, sondern einzig und allein auf das akustische Radioerlebnis Marterstrecke am Ende des Fahrberichts. Und die wurde auch für den Tester schon mal zum Abenteuer.
Hier am Kölner Flughafen in Wahn hatten wir eine Stelle entdeckt, die von der belgischen Armee als Panzerübungsgelände verwendet wurde. Und es durften wir eigentlich auch nicht befahren. Aber Sie müssen sich vorstellen, der Fahrbericht dauerte ungefähr 5 bis 6 Minuten. Und davon war eine halbe Minute diese Marterstrecke. Also wir konnten da schnell drüber fahren, dann hatten wir das Geräusch für dieses Auto. Aber dann kam uns eines Tages eine Panzerkolonne entgegen. Und da ich so über wenig militärische Ausbildung verfügte, habe ich die gar nicht sehr ernst genommen. Und mein armer Kollege, der bei mir saß, der kriegte einen Albtraum.
Französischer Komfort, Gernot Rötig.
Ich sagte es ja schon. Oh Gott, die Panzer. Ich sagte es ja schon, der hat ein sehr aufwendiges...
Nee. Ja, mach doch weiter.
Ich sagte ja schon, er hat ein sehr aufwendiges Fahr... Gehen Sie weg aus diesem Panzerbereich. Die Dinger sind saugefährlich, als aber. Mein Gott, ich habe eine Bärenangst vor diesen Tieren.
Ja, nur reden Sie doch weiter, wir sind schon längst fertig.
Nein.
Ich fahre doch hier rum, hier ist doch gar kein Panzer.
Die Dinger sind saugefährlich und der Junge ist auch schon ganz kribbelig. Fahren Sie bitte raus aus dem Gelände.
Fahren Sie bitte vorsichtig. Immer.
Noch einen Schritt weiter in den Mittelpunkt rückt das Auto in einer Sendung des amerikanischen National Public Radio.
Hello, you're on Car Talk.
Hey, how are you?
Great, great. Who's this?
Well, my name's Dan. I'm calling from Seekonk, Massachusetts.
Die Moderatorenbrüder Tom und Ray Magliozzi, genannt Click und Clack, mischen das Thema Auto mit dem Format der unterhaltsamen Talksendung. Jede Woche rufen über eine Stunde lang Autofahrer aus dem ganzen Land an, um sich mit dem Moderatoren-Duo über ihr persönliches Autoerlebnis zu unterhalten.
Well, I've got a 1996 Toyota Corolla. It runs wonderfully. It's got 133,000 miles on it.
Car-Talk zeigt, dass Auto und Radio noch immer zusammen funktionieren. Keine biedere Service-Sendung, sondern eine Art Comedy-Impro über den Alltagsgegenstand Auto.
So when the engine is cold, you get this...
Yeah, it goes...
And if you, like that, yeah. Here's what you're gonna do. You're gonna take a piece of hose.
Yeah.
There's a shield on top of that manifold.
Yeah, I know exactly where it is. I've hit it with the back of my hand when I'm changing my filter when it's hot.
That's exactly. It. Yeah. Take that shield off first.
Okay.
Eine Nachahmer hat Car-Talk in Deutschland gefunden. Bei Radio 1 in Berlin geht einmal wöchentlich ein sogenannter Autopapst auf Sendung und gibt den Anrufern Tipps für ihr Fahrzeug. Doch an die Leichtigkeit und Komik des Originals von Car-Talk kommt er nicht heran.
Thanks so much for listening. We're Click and Clack, the Tappert Brothers. Don't drive like my brother.
Don't drive like my brother.
We'll be back next week. Bye bye.
Vielleicht ist die Zeit der speziellen Autofahrer-Radiosendungen aber auch einfach vorbei. Denn auch die goldenen Zeiten der speziellen Autoradiogerätehersteller begannen sich einzutrüben. Schon in den 80ern wurde das kleine Gerät im dafür vorgesehenen Normschacht den ersten Autofahrern langsam zu spießig. Hauke Kerl, auch ein Sammler verrückter Autoradios, hat in seiner Kollektion ein ganz besonderes Exponat.
Das Gerät nennt sich Cockpit und das nicht ohne Grund, weil es wurde tatsächlich wie ein Cockpit installiert. Die Piloten haben ja auch über sich oder schräg vor sich diverse Hebelchen, Instrumente und Schalter. Und genauso ist dieses Gerät konzipiert. Es wurde tatsächlich im Fahrzeug am Dachhimmel montiert. Und dann war da eben ein vergleichsweise großes Gerät, was also von der Windschutzscheibe vorne bis ja zu den Kopfstützen der Vordersitze reichte. Und in diesem Bereich verteilt hatte man eben auch ganz vorne das Kassettendeck, dann etwas dahinter die Digitalanzeige, noch dahinter Stationstasten, bei diesem Gerät auch noch einen Equalizer und einen Balance und Fader. Sieht im Prinzip aus wie ein Joystick, wo Sie also einstellen können, wo der Klang hörbar sein soll. Und ja, manche Fahrzeuge hatten damals auch genau in der Mitte vom Dachhimmel die Innenleuchte. Und damit die eben nicht wegfiel, ist diese Innenbeleuchtung auch noch in dieses Gerät integriert.
Planen Sie die Zukunft ein. Prüfen Sie kritisch, bevor Sie sich entscheiden, wie neu wird Ihr neues Autoradio morgen noch sein. Das ist Blaupunkt. Informationen abrufen, Klang steuern, Sound erleben. Die ganze Faszination perfekter Elektronik. Ein empfangsstarkes System, das mit Ihren Wünschen wächst. Das vorbereitet ist auf mehr Leistung, mehr Klang. Auf immer mehr Spaß beim Fahren. Blaupunkt. Zukunft eingebaut.
Allen Zukunftsvisionen zum Trotz. Der Niedergang der renommierten Autoradiomarken lässt sich nicht mehr stoppen. Die Autohersteller möchten jetzt nur noch ihr eigenes Signet auf dem Armaturenbrett haben. Der Kunde erkennt nicht mehr, ob es ein Bäcker, ein Blaupunkt oder ein japanisches Gerät ist. Und um die Jahrtausendwende setzt dann noch eine technische Entwicklung ein, deren Ende auch heute nicht absehbar ist. Autoradio, Hi-Fi-Anlage, Bordcomputer, Mobiltelefon und Navigationssystem verschmelzen zu einem komplexen Panel im Armaturenbrett. Aus Hi-Fi wird Hightech.
Das Fahren wurde einfach immer langweiliger. Ja, wenn man fährt in einem Stau oder mit konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn hinter den anderen her, das ist furchtbar langweilig. Man sieht auch keine Landschaft. Und dann muss im Inneren dieses Autos was passieren. Wenn Sie sich das Armaturenbrett eines VW Käfers anschauen, 1955, 56, da ist so gut wie nichts zu sehen. Ein Geschwindigkeitsmesser, ein Kilometerzähler, ein grünes Lämpchen warnt vor Überhitzung des Motors, ein rotes warnt vor Ausfall der Lichtmaschine, ein blaues zeigt, dass Sie Fernlicht haben, dann haben Sie noch einen Schalter für den Scheibenwischer und einen fürs Licht. Fertig. Aber wenn Sie sich heute so ein Armaturenbrett anschauen, das ist ja grandiose Unterhaltungselektronik, die sich vor uns ausbreitet. Wir kriegen ja viel mehr Informationen über das Wohlbefinden des Automobils angezeigt. Und das liegt nicht daran, dass unsere Autos heute so viel unzuverlässiger und anfälliger sind, dass man viel mehr kontrollieren muss. Das bekämpft einfach die Langeweile. Also man muss doch was zum Gucken haben, wenn es draußen so öde ist. Und dazu gehört natürlich auch das Radio, dazu gehört das Navi, das viele Leute auch dann anschalten, wenn sie den Weg kennen, einfach damit irgendwas passiert.
Das Radio ist ein integraler Bestandteil dieses Systems. Die Funktionalität ist aber deutlich erweitert worden. Das heißt, es sind Navigationssystem, Telefonie, Sprachverarbeitung integriert worden in ein großes System. Und damit ist es möglich geworden, eine einheitliche Bedienung zu schaffen, als auch die Technologie gut zu vernetzen. Also die Systeme arbeiten zusammen.
Edgar Kirk ist beim Autohersteller BMW der leitende Ingenieur für den Fahrererlebnisplatz. Genau so steht es auf seiner Visitenkarte. Und das Autoradio ist für den Fahrer nur noch ein Erlebnis von vielen.
Das Fahrzeug ist ja mittlerweile einer der Orte geworden, wo man noch in Ruhe Musik hören kann, wo viele Menschen auch einen großen Teil ihrer Zeit verbringen. Deshalb ist es uns wichtig, dass sie im Fahrzeug auch eine sehr hochwertige Wiedergabeanlage zur Verfügung haben, damit sie diese Zeit sinnvoll nutzen können.
Man hört aber nicht mehr nur Radio und Musik oder die freundliche Stimme aus dem Navi. Heute kann die Entertainment-Anlage im Armaturenbrett noch mehr. Zum Beispiel das Geräusch des Motors, das durch Lärmvorschriften gedrosselt wurde, innen im Fahrzeug wieder satter klingen lassen. Allen Ernstes arbeiten Soundingenieure daran, dass die Musikanlage das Motorengeräusch nicht mehr überlagert, sondern erzeugt. Das Ziel? Sattes Brabbeln aus den Boxen.
Unsere Fahrzeuge werden immer effizienter und dadurch wird der Motorklang immer schlanker. Je effizienter der Motor wird, desto weniger Schallenergie geben wir auch damit ab. Und um den Fahrspaß auf einem gleichen Niveau zu halten, wird das Geräusch, das der Motor natürlich erzeugt, ergänzt. Also beim M5 ist das Gesamtergebnis der Akustik zum Teil vom Motor und zum anderen Teil über das Entertainment-System erzeugt worden. Das nennen wir Active Sound Design.
Während das Autoradio sich zum Entertainment-System entwickelt hat, wird das Auto selbst immer mehr zum fahrbaren Endgerät, zum Smartphone auf Rädern.
Ich glaube schon, dass es immer wichtiger wird, auch für die Käufer von Fahrzeugen und damit auch für die Fahrzeugindustrie, dass man diesen Informationshunger stillt. Wir haben heute über das Internet die Möglichkeit, uns überall zu informieren und auch im Fahrzeug wird es zukünftig wichtig sein.
Thomas Schierbaum vom Institut für Rundfunktechnik tüftelt gemeinsam mit der Autoindustrie und den Rundfunk- und Mobilfunkbetreibern an neuen Techniken für die Zukunft des Autoradios. Im Testlauf befindet sich gerade T-Pack, sozusagen der Nachfolger des ARI, des Autofahrer-Rundfunksystems aus den 80ern. T-Pack wird die Funktionalität des Infotainment-Systems weiter erhöhen.
Bei T-Pack ist es so, dass sie intermodale Informationen übertragen können. Natürlich auch Verkehrsinformationen, aber sie können auch Reisezeiten übertragen, eine Vorschau. Sie können Parkplatzinformationen übertragen. Wie viele Parkplätze sind in dem und dem Parkhaus noch frei? Sie können die Fahrpläne von ÖPNV-Angeboten übertragen. Und daher kommt auch der Begriff intermodal. Das heißt, verschiedene Informationen greifen dann ineinander und Sie können sich überlegen, wenn Sie irgendwo in der Stadt im Stau stehen, dass Sie das nächste Parkhaus anfahren, dort das Fahrzeug abstellen und Sie wissen genau, in wie vielen Minuten dann die U-Bahn abfährt.
In Zukunft wird uns also das Gerät, was einmal das Autoradio war, mitteilen, wo die nächste Batterieaufladestation für unser Elektroauto steht, wo das nächste Leihfahrrad uns die Weiterfahrt ermöglicht, wo wir mit der U-Bahn schneller vorankommen und wo gerade der sonnigste Biergarten erreichbar ist.
Vielleicht gibt's ja dann noch die Facebook-App, die uns zeigt, wo die Freunde im Stau stehen.
Fragt sich, ob das nicht alles auch ein Smartphone übernehmen kann. Selbst die Übertragung des Radioprogramms könnte über Mobilfunk stattfinden, wenn sich der Digitalfunk DAB Plus nicht durchsetzen sollte. Braucht es also überhaupt noch ein Gerät speziell fürs Auto?
Ich glaube nicht, dass die speziellen Autogeräte obsolet werden. Denn das ist eine Designfrage. Vorne diese Unterhaltungselektronik, die muss hübsch aussehen, die muss interessant aussehen, die muss einen Spielwert haben. Es ist eine Spielkonsole. Das Auto ist eine Spielkonsole, mit der man zur Arbeit fahren kann. Im Grunde wollen sie ein unterhaltsames Gehäuse haben, aus dem sie hin und wieder hinausschauen, um nicht in den Vordermann zu fahren.
Das war Audiomobil, eine kleine Kulturgeschichte des Autoradios. Ein Feature von Roland Söker. Es sprachen Janina Sachau und Matthias Lühn. Ton und Technik Gunter Rose und Anne Bartel. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion
Deutschlandfunk 2012.